Hallo Maria.
Hallo Olivia.
Ich habe eine Notiz gefunden in meinem Kopf, die ich besprechen wollte.
Ja.
Weißt du, wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass wir so viele Sachen hatten, über die wir reden wollten. Mhm. Und dann ist es uns allen entfallen. Mhm. Aber die Schule hat jetzt wieder angefangen. Ja. Mittlerweile in allen Bundesländern, glaube ich.
Ja.
Und was ich ja so krass finde, ist, wie viel Geld es kostet, diese ganzen Sachen zu kaufen für die Schule. Diese Umschläge und die neuen Hefte und alles, das ist doch, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich da eine 100-Euro-Rechnung hatte.
Ja, das ist krass. Ich kann mich noch dran erinnern, wenn ich mit meiner Tochter nach den großen Ferien in der Grundschule dann noch diese Sachen eingekauft habe. Wir haben immer so ein bisschen so ein Happening draus gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann an der Kasse gestanden habe. Da kriegst du ja immer so eine Liste mit, ne?
Ja, ja.
Und dann dachte ich immer so, oh Gott.
Das gibt's doch nicht.
Das ist einfach richtig krass.
Also ich finde es richtig, richtig hart. Und bei uns war es auch noch mal ein bisschen aufregender, weil wir hatten, oder vielleicht ist es auch insofern teurer gewesen, Fritz hat nämlich Klasse gewechselt. Mhm. Der ist jetzt von der ersten Klasse in die dritte Klasse eingestuft worden. Darüber werde ich gleich nachher noch mehr erzählen. Das war nämlich auch eine ganz krass schwierige Entscheidung. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals im Podcast vorher schon thematisiert hatte.
Ich glaube, wenn, dann nur ganz kurz einmal so.
Ja, und andere Lehrer oder Lehrerinnen haben andere Vorstellungen, was man braucht in der Schule, und dann musste es gekauft werden und dann wurde, und jetzt hatte ich gestern Elternabend und habe erfahren, jetzt brauche ich aber doch eigentlich das nicht, sondern das. Also das ist ja wirklich verrückt.
Ja.
Deswegen, ich möchte gerne mit dir in dieser Folge über Schule und alles, was dazugehört, sprechen. Mhm. Bist du bereit dafür?
Ich glaube schon.
Okay, dann sage ich jetzt mal Intro. Wie war das denn jetzt für deine Tochter? Die ist doch jetzt kurz vor Abschluss schon. Also nee, die kommt jetzt in die Elfte.
Genau, ist jetzt in der 11. Klasse. Und tatsächlich ist das in der Schule so, dass die Kinder wählen können, ob sie digital arbeiten oder noch mit Papier und so. Die haben auch ihre ganzen Bücher digital.
Krass.
Und das ist natürlich ein Gamechanger, weil du einfach nicht mehr diesen ganzen Scheiß kaufen musst. Und zum größten Teil, ich meine, machen wir uns nichts vor. Gut, jetzt so ein Block Papier kaufst du dann, ist nicht das Ding. Aber wie viele Arbeitshefte aus der Grundschule beispielsweise sind gar nicht vollgeschrieben oder sind gar nicht geschafft worden? Also ich hab jahrelang Sachen und Material gekauft und ich habe es dann quasi leer einfach entweder weitergegeben oder in die Tonne gehauen oder zum Spielen benutzt. Und das ist ja so viel Geld. Ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Schulzeit hatten wir so eine Schulbibliothek, und da konnte man sich dann diese Bücher holen. Also da hast du gar nicht mehr was bezahlen müssen, sondern hast die dann einfach nur einschlagen müssen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Da gab es dann immer so einen Stichtag. Und dann war es das auch. Aber die Kinder kaufen sich ja heute dann auch ihre Bücher quasi selbst.
Teils, ja, glaube ich. Also man muss ja eh sagen, das hat mich auch nochmal, fand ich nochmal sehr spannend, dass Bildung ist ja Ländersache, ne? Ja. Es ist ja wirklich ganz unabhängig von Bundesland zu Bundesland. Jetzt vor kurzem wurde erst wieder abgestimmt bezüglich G8, G9. Also macht man das Abi mit 12 oder mit 13 Jahren. Das ist auch unterschiedlich, je nach Bundesländern. Gestern haben wir eine spannende Folge übrigens aufgenommen für auch einen ganz tollen Podcast, den ich nur empfehlen kann, der Bildungsbaustelle-Podcast, wo es auch ganz viel geht um Schule, wie kann man Schule neu gestalten. Den verlinken wir euch nochmal in den Shownotes auch.
Ja.
Und ich finde, also bei uns in Brandenburg oder zumindest in der Schule, in der Fritz ist, da ist es so, dass ein paar Bücher werden weitergegeben. Die muss man aber auch einschlagen, bin ich ganz verwirrt gestern mal bei dem Elternabend. Ich war total verwirrt. Ich dachte, muss ich jetzt wirklich diese Klebefolie wie früher bei meinen Büchern? Und da muss man immer gucken, dass da keine Luftblase entsteht. Mhm. Das war immer so krass. Und dann wurde mir gesagt, nee, es gibt anscheinend auch Umschläge, Gott sei Dank, die man kaufen kann. Aber da war ich schon total überfordert. Und ein paar Bücher eben selber kaufen.
Ja.
Aber selbst nur die Hefte und diese Umschläge für die Hefte oder die Ordner und so, selbst das ist ja schon so viel Geld. Und ich habe dann auch, dann habe ich das alles so schön beschriftet und so weiter, für den Schulstart. Und dann habe ich mir die alten Sachen angeguckt und da bin ich dann auch wieder aus allen Wolken gefallen. Also ich bin sehr oft aus allen Wolken gefallen letzte Woche.
Verständlich, ja.
Weil ich gemerkt habe, oh Gott, die sind ja wirklich ganz viele davon nicht beschriftet. Also nee, da steht nichts drin. Die habe ich dann alle fein säuberlich mal aufgehoben an so einen Ort, wo man wahrscheinlich nie wieder hinguckt.
Ja, ja, irgendwann findest du die Jahre später, die Kinder sind schon ausgezogen wahrscheinlich.
Ja, ach, alles vergilbt. Ja, ja. Weil das ist ja wirklich, das ist ja schon hart, ne?
Ja, es ist total krass. Finde ich auch. Und es ist auch schwer, ne? Also die Kinder, was die so buckeln müssen, dann sagen sie mir, ja, können sie in der Schule unterm Tisch lassen. Aber es ist doch dann so, dann geht das Kind nach Hause, dann fehlt das Mathebuch, weil das einfach unterm, so. Warum nicht digital? Warum können die Kinder nicht? Also gut, ich meine, nicht jedes Kind hat zu Hause ein iPad, aber
Das müsste von der Schule gestellt werden.
Ja, aber,
weißt du, es müsste eigentlich von der Schule, müssten Tablets, muss ja kein iPad sein. Du kannst doch du kannst einfache Tablets, kosten 150 Euro pro Stück. Ja, dann sagen wir mal, eine Schule, die eine Sammelbestellung macht, kriegt da vielleicht noch irgendwie was. Dann müsste das zumindest vom Staat irgendwie noch gefördert werden. Das sind ja auch Tablets, die weitergegeben werden können. Also so müsste das eigentlich sein. Ich meine, klar, ich verstehe das auch. Kinder, die müssen auch lernen, irgendwie mit Büchern umzugehen und so, ist nochmal was anderes, vielleicht in der Grundschule. Aber trotzdem, also irgendwie ist es wirklich nicht so, ist noch nicht ganz so optimal, ne?
Wobei ich hier, habe ich letztens auf Kika beim Logo, da machen die jetzt gerade so eine Tour durch alle Bundesländer und besuchen verschiedene Schulen. Und da waren sie hier in Potsdam in der neuen Schule. Und da arbeiten die Kinder auch mit iPads.
Genau, die arbeiten mit Tablets bei Fritz-Schule ja auch. Die arbeiten auch mit Tablets und auch viel mit KI und so weiter. Ja. Und das ist halt schon richtig cool. Also auch bei Fritz, das ist, glaube ich, jetzt eher schon was, das haben viele, so eine Anton-App heißt das. Das ist so eine App, auch die Schulen ganz viel verwenden, wo man wirklich gucken kann, okay, was ist der Stoff in der ersten Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Aber das ist natürlich jetzt gerade noch so, dass es zusätzlich ist zu Büchern.
Ja.
Aber naja, ich habe da noch keine viel bessere Lösung, außer was ich ganz cool finde an Fritz-Schule ist, die kriegen eigentlich selten Hausaufgaben auf. Zumindest war es so in der ersten Klasse, jetzt in der dritten Klasse ist es wieder anders. Da muss ich echt nochmal drüber reden. Aber deswegen können sie die Bücher auch alle wirklich, die haben so einen Spind und da haben sie die ganzen Bücher drin mit dem Stehordner. Und da müssen sie eigentlich wirklich nur so eine ganz dünne Postmappe mit nach Hause nehmen, wo einzelne Arbeitsblätter drin sind. Mhm. Und das war's. Und halt ihr Essen, Trinken und Federmäppchen und so.
Ja, also das mit dem Spind finde ich großartig. Das gibt es bei meiner Tochter auch. Also ab der fünften Klasse da, als sie gewechselt hat in das Gymnasium, die haben alle einen Spind. Ist einfach auch schon so ein Gamechanger, ne?
Ja, nee, das ist schon richtig, finde ich auch richtig, richtig gut. Aber jetzt muss ich mal sagen, ich hatte ja richtig Schiss vor diesem Schuljahr.
Das glaube ich dir.
Also es ist nämlich so, irgendwie finde ich es auch ganz komisch, irgendwas sträubt sich in mir, darüber zu sprechen. Und ich habe mich jetzt in den Sommerferien ganz arg mit dem Thema Hochbegabung befasst. Mhm. Und muss dazu aber sagen, Hochbegabung oder wie auch immer man das vielleicht nennen mag, ist ja ein riesengroßes Spektrum. Und es ist so, dass man sagt, 2 bis 5% der Kinder sind hochbegabt. Das ist auf jeden Fall mehr, als man eigentlich denkt. Und wir sind das erste Mal mit diesem Begriff in Berührung gekommen, als die Kinder, als Fritzes erste Tagesmama zu uns gesagt hat, eines Tages, der hat heute die Becher auf eine Art und Weise gestapelt oder geordnet, wie sie es noch nie gesehen hat bei so einem kleinen Kind. Da war er 2. Mhm. Und sie würde uns raten, später einen Hochbegabungstest zu machen. Und wir sind nach Hause gekommen, haben gedacht, was für ein Quatsch, so das ganz normales Kind, wirklich, was für ein Quatsch. Und dann haben wir das immer so ein bisschen beiseite und haben aber schon gemerkt, okay, er hat ja ein ganz großes Interesse an ganz vielen Sachen und ist sehr wissbegierig und lernneugierig. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schöneren Begriff, aber vielleicht finde ich es auch einfach nur komisch, dass diese Hochbegabung hatten, es hat eine komische Konnotation. Mhm. Ne? Also ich habe dann auch wirklich viel jetzt im Sommer Podcasts darüber gehört und Bücher gelesen und so. Und da sprechen ganz viele Eltern von Kindern, die schon bewiesen angeblich hochbegabt sind, dass es für sie ganz schwierig ist, darüber zu sprechen, weil die äußeren Kommentare doof sind. Weil dann kommt ganz oft so mit, oh ja, denkst du jetzt, du hast ein richtig schlaues Kind. Entweder das oder, oh je, dann ist er aber bestimmt so auf der autistischen Seite und kann nicht gut irgendwie mit anderen Kindern umgehen und so. Und beides stimmt eigentlich so nicht. Also es ist wirklich so, dass es ja einfach, dass Kinder auch schon Menschen sind und alle Menschen sind verschieden. Ich tue mir wirklich schwer, ich tue mir richtig, richtig schwer, das so in Worte zu fassen. Und ich will auch gar nicht so sehr jetzt so offiziell darüber sprechen, weil ich einfach viel zu wenig Ahnung habe. Und ich muss auch sagen, Fritz, wir haben bei Fritz nie so einen Test gemacht. Wir haben nie testen lassen, ob der irgendwie hochbegabt ist oder nicht, weil wir dieses Label gar nicht unbedingt brauchen oder wollen und weil er nicht eingeschränkt war in seinem Leben. Das war eigentlich das Hauptding. Es war alles immer okay, so wie es war. Bis eben an einem Tag letzten Schuljahres seine Klassenlehrerin auf uns zukam und meinte, ob wir denn schon mal überlegt hätten, dass er eine Klasse überspringt. Also, dass er hochgestuft wird, heißt das. Und für mich war das keine so große Überraschung, weil ich mir immer schon dachte, was macht er hier eigentlich? Der kann schon lesen, der kann richtig gut rechnen. Also der wird auch so Taschenrechner genannt in seiner Klasse und so, weil dem sagst du was und dann kann der das rechnen und so. Und dann war es aber plötzlich so offiziell, weil das halt von der Lehrerin kam. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben da so ganz viel drüber geredet und wussten erstmal nicht, oh Gott, was macht man mit dieser Info? Und wie, und sie meinte auch, normalerweise macht die Schule das nicht mehr mit dem Hochstufen, aber bei ihm ist es so, dass es tatsächlich, er ist rhetorisch den anderen Kindern anscheinend überlegen und deswegen reagieren die manchmal auch negativ. Mhm. Und es wurden Sachen aus seinen Schulbüchern gerissen und so, Seiten aus seinen Schulbüchern gerissen und so. Und das war dann für uns ein Grund, dass wir das erstmal in Erwägung gezogen haben. Und deswegen mal meine Frage an dich, bist du damit schon mal so in Berührung gekommen? Kennst du jemanden, der auch sowas hat? Oder war bei euch auch mal im Gespräch, okay, entweder man wiederholt eine Klasse oder man überspringt eine Klasse. Wie ist es, wenn ein Kind anders ist als die anderen Kinder, was das Lernen angeht oder auch die Wissbegierigkeit?
Also ich kenne das von meiner Cousine, die hat zwei Jungs, die sind mittlerweile jetzt auch schon erwachsen oder junge Erwachsene, sind beide hochbegabt. Und ich weiß noch, dass sie auch, als sie diese Nachricht bekommen hatte, eigentlich auch eher fast ein bisschen traurig war, weil sie gesagt hat, oh Gott, jetzt tritt man so eine Maschinerie auch los und wird man den Kindern gerecht. Sie empfand das auch eher als Bürde.
Ja.
Und nun liegen da ja auch noch ein paar Jahre dazwischen. Das wird sich ja auch alles weiterentwickelt haben. Ich glaube, dass man auch als Mutter und als Vater auch Angst hat. Was macht man richtig? Überfordert man die Kinder? Unterfordert man die Kinder? Wird man dem gerecht, die gut genug zu füttern auch? Weil die brauchen einfach auch ein anderes Lernen, ein anderes Material. Also da tat sie mir auch tatsächlich leid, weil ich dachte, oh Gott, das ist bestimmt eine krasse Herausforderung. Aber die Jungs, die sind ihren Weg gegangen und natürlich auch nicht immer alles so aalglatt, ne? Die haben ja dann auch manchmal so Momente, wo sie dann auch wieder schlecht sind und dann auch so hadern mit sich, ne? Weil das ist ja jetzt wahrscheinlich auch so bei euch.
Ja. Wirklich, oh Gott, ich kann da deine Cousine so nachempfinden, ich kann das alles so nachempfinden, das ist auch wie, als ich die Podcast gehört habe, dachte ich mir, oh Gott, ja, okay, ja, so ist es, deswegen fand ich es doch auch irgendwie wichtig, das in einer Folge mal zu besprechen. Ich habe ganz lang gehadert, weil wir sprechen ja hier ganz ehrlich über unsere Erfahrung als Mutter sein und so, aber wenn man dann sowas preisgibt von einem Kind, das ist, finde ich, immer schwierig. Also klar, wir geben ja eh viel Preis, das ist ja eh immer so ein bisschen den Struggle, den wir haben, ja, ne, wo wir uns nicht so ganz sicher sind. Und auch, weil ich eben wirklich damit auch ein bisschen überfordert bin. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, darüber zu reden. Also ich weiß schon, dass bei meinem Mann und mir, es dreht sich sehr viel von unserer Mental Load darum. Mhm. Es dreht sich sehr viel um die Frage, wie kann ich jetzt mein Kind am besten, und wie können wir unser Kind am besten fördern und wie können wir es schaffen, dass wir ihn nicht überfordern. Mhm.
Ja, das verstehe
Und wie ich alt sind jetzt die? Also die sind schon aus der Schule raus oder sind die noch in der Schule?
Die haben jetzt angefangen, also der eine ist ja schon ein bisschen älter auch, der studiert schon etwas und der Jüngste hat jetzt angefangen.
Okay.
Genau, also, aber die beiden, die haben sich dann da auch irgendwie so reingefuchst und sich auch, also meine Cousine sagte immer, sie konnte gar nicht so schnell Bücher nachkaufen, wie die Kinder diese Bücher ausgelesen haben, aber nicht so ein kleines, sondern schon so eine richtigen Hauer. Ich glaube, da hast du auch richtig Stress. Also ja, richtig Stress. Aber es gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, die zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche oder wie meine Tochter eine Dyskalkulie haben.
Ja.
Und da war es für mich auch so, also man doktert an diesen Kindern so lange rum, bis man mal an eine Stelle kommt, die wirklich auch weiß, was sie tun muss, um diese Kinder auch zu begleiten. Und oftmals fallen die so durchs Raster und die denken einfach, ja, ich bin doof. Und ich persönlich, also ich bin der Meinung, dass ich auch eine Dyskalkulie habe, weil ich also Mathe überhaupt nie verstanden habe. Wenn man mir irgendwelche Zahlen nennt, also ich meine, ich kann jetzt schon ein bisschen addieren, aber wenn man jetzt mir Zahlen nennt, das ist wie ein weißer Rauch in meinem Kopf. Und ich bin, vielleicht habe ich dann auch deswegen nach der 10. Klasse aufgehört, weil ich dachte, ja, ich bin eh dumm.
Ja.
Also wieso soll ich jetzt noch die nächsten 3 Jahre mich durch die Mathe-Scheiße da durchwühlen? Auch dieser Blick immer vom Lehrer, wenn er dir so deine verkackte Mathe-Klausur gegeben
Schlimm.
Hat. Weißt du, als wäre man unfähig oder man würde faul sein und einfach sich die ganze Zeit nur am Kopf kratzen vor lauter Langeweile. Und Nachhilfe hat auch nicht das gebracht, weil es eben auch, die Kinder müssen ganz anders lernen. Das Hirn funktioniert ganz anders. Und bis man dann, also meine Tochter ist auch wirklich es war ein Spießrutenlauf. Erst hieß es, sie soll zur Nachhilfe gehen. Dann hatten wir irgendwann einen Lehrer zu Hause, der mit ihr gelernt hat. Das hat dann aber auch, es funktioniert dann immer in dem Moment. Aber du kannst nicht speichern, was du gelernt hast. Also diese Rechenwege sind nicht hinterlegt. Und wenn du dann in der Schule in einer anderen Situation sitzt, ist es weg. Obwohl du es gut zu Hause gemacht hast. Und dann sollte sie, es hieß dann der Hasenschule, da musste sie dann 3-mal die Woche 90 Minuten hin. Und irgendwann hat meine Tochter dann Haarausfall bekommen. Da habe ich gesagt, und jetzt ist hier Schluss.
Oh mein Gott, echt, weil sie so gestresst hat.
Das hat sie
so
gestresst.
Weil sie so unter Druck gesetzt
hat. Und ich meine,
es
war ein kleines Mädchen, ja. Und dann sind wir an ein Institut gekommen in Berlin. Und da bin ich, könnte ich weinen, ey. Weil dieses kleine Kind dachte immer, Mama, ich dachte, ich bin wirklich dumm.
Oh mein Gott.
Und da hat es dann funktioniert. Und da ist sie hingegangen und hat Erfolge gehabt und war glücklich und hat dann Sachen für sich selber auch einfach rechnen können. Und sagt, guck mal, Mama, das habe ich jetzt alleine ausgerechnet. Und ich meine, sie ist auf dem Gymnasium, sie ist eine unfassbar gute Schülerin.
Ja, das eine hat ja nichts damit zu tun. Es geht ja, eigentlich ist es eine Kritik am Schulsystem, beziehungsweise das muss einfach verbessert werden, dass diese Schwächen erkannt werden. Ja. Und man kann durchs Leben sehr gut gehen mit einer Rechtschreib-Leseschwäche oder mit einer Dyskalkulie,
also Mathe-Schwäche,
das, was ich nicht sagen
oder
kann.
Auch mit einer Hochbegabung. Ne? Das
ja.
sind ja zwei Extreme, aber diese Kinder brauchen einfach Betreuung.
Ja.
Und ich persönlich als Mutter stehe vor einem absoluten verschlossenen Buch mit 7 Siegeln. Ich habe keine Ahnung, was es für Wege gibt, bis man sich da auch erstmal durchgeforstet hat. Ich finde, es müsste von Anfang an, müssten Lehrer den Eltern auch erklären, was in diesen Prozessen passiert, was Eltern vielleicht selber auch beobachten könnten, ne, schon prophylaktisch, wenn ihr Kind das und das hat, könnte man darauf schließen, dass ich gucke mir das an und dann macht man einen Plan und dann weiß man auch, wie dieser Werdegang funktioniert. Aber ich glaube, dass ganz viele Eltern alleingelassen sind und sich dann auch schämen in die eine und in die andere Richtung.
Genau.
Weil sie sich nicht trauen zu äußern, was sie empfinden, was ihre Kinder auch empfinden. Und dann wird dieses Erlebnis Schule zu einer absoluten Tortur.
Genau, das glaube ich auch. Und genau das muss man irgendwie verhindern. Ne?
Ja.
Es ist, wie bist du dann auf dieses Institut gekommen?
Es gab einen Lehrer, der war so ein Vertrauenslehrer, der ist dann irgendwann, ist er darauf aufmerksam geworden und kam dann zu uns und hat uns dieses Institut empfohlen. Und dann habe ich gesagt, und dann hieß es auch, die Schule würde auch mit diesem Institut zusammenarbeiten und dann hätte ich die alle rohfressen können. Und ich sagte, wie kann es sein, dass mein Kind so viele Wochen, Monate und Jahre sich diesem aussetzen muss und mir keiner von euch Flachzangen sagen kann, dass dieses Institut überhaupt existiert.
Ja.
Und dann wird sie erstmal dahin geschickt und dahin geschickt. Und mal jetzt unabhängig von dem Geld, ja, was man dann da auch gelassen hat. Viele können das gar nicht, ne? Das ist ja, steht ja auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
Ach, das muss man privat dann bezahlen?
Ja, also du musst es privat bezahlen, wenn du nicht darauf wartest, dass ein Psychologe einen Attest ausstellt und sagt, hier, ich habe jetzt hier das Kind geprüft und so, und das dauert. Und da haben sie gesagt, na ja, da müssen sie dann gucken, vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr. Na, ich sag, nee, dann machen wir das jetzt so.
Gott sei Dank habt ihr das gemacht und habt das Privileg natürlich, dass ihr das machen konntet. Aber wie schlimm, dass es da wieder davon abhängt mit, kann man sich das leisten oder nicht.
Ja.
Aber das ist das perfekte Beispiel, wie Bildung ist halt in heutzutage, oder was heißt heutzutage, in unserer Gesellschaft ist es immer noch sehr abhängig von einem Einkommen.
Und überleg mal, wie viele furchtbar. Kinder da durchrutschen, ne?
Ja.
Wie viele Kinder vielleicht auch als aggressiv oder nicht kompatibel für die Gemeinschaft abgestempelt werden, weil sie einfach kolossal unterfordert sind.
Weil sie, genau, das finde ich ja auch so krass, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass eine Unterforderung ganz schnell in ein aggressives Verhalten auch umgemünzt werden kann, beziehungsweise darin ausartet. Und ich glaube ja tatsächlich, dass mein Mann, der auch nie einen Test gemacht hat, aber dass der auch hochbegabt ist. Und ich war mit ihm damals gemeinsam in der Schule, wir kennen uns ja schon so lang. Und er wurde die ganze Zeit von den Lehrern eher als, weil er war so ein Mettler mit so langen Haaren und so was. Und dann wurde er die ganze Zeit eher so, ah ja, ach der macht einfach nichts, der kann nichts. Und im Gegenteil, ich weiß, wie unfassbar klug dieser Mann ist. Und dass der da eigentlich die ganze Zeit einfach nur unterfordert war und einen Stempel aufgelegt bekommen hat von den Lehrern und Lehrerinnen. Und deswegen da nicht gut funktionieren konnte. Und andersrum, das hat ja eigentlich jetzt perfekt funktioniert bei Fritz, ja? Der wurde eingeschult. Wir haben schon die ganze Zeit gedacht, das wird irgendwann zur Sprache kommen. Dann hat die Lehrerin das erkannt, hat sich da sehr engagiert, hat mit allen anderen Lehrern und Lehrerinnen darüber gesprochen, hat mit uns darüber gesprochen, mit der Schulleitung. Dann wurde überlegt, ob da eine Ausnahme gemacht wird, weil sie das eben anscheinend nicht mehr machen, normalerweise Hochstufungen, weil sie damit negative Erfahrungen haben. Und wir saßen dann im Endeffekt zu Hause im Wohnzimmer und haben Fritz gefragt, so jetzt sag du uns doch mal, was findest du, was sind deine Meinung? Das hier haben wir wirklich ganz offen mit ihm drüber geredet. Das ist auch das Tolle, dass wir das können mit ihm. Und er meinte sofort, aus der Pistole geschossen, das will ich. Ich will in die andere Klasse. Ich, mir ist langweilig. Ich möchte das. Und dann war es ja ganz krass, das hattest du noch mitgekriegt, das habe ich hier aber gar nicht irgendwie erwähnt. Er durfte dann von einem Tag auf den anderen eigentlich in der letzten Klasse noch auf Klassenfahrt mit der neuen Klasse fahren. Mehrere Tage. Und für uns war das, oh mein Gott, wir haben gerade unser Kind eingeschult und plötzlich da war mit der nächsten Klasse jetzt, wir hatten 3 Tage Zeit oder so, darf der auf Klassenfahrt fahren. Ich meine, es waren nur 3 Übernachtungen oder so, ja. Aber trotzdem.
Ja.
Und dass dieses Kind, das finde ich auch so krass, dass der einfach gesagt hat, ja, das mache ich, da habe ich Freunde, weil ich spiele mit denen eh auf dem Hof auch Fußball im Hort. Und das ist für mich auch nochmal so schön, deswegen will ich dieses Stigma auch nochmal wegnehmen, dass eine Hochbegabung oder bitte das mit Vorsicht zu genießen, ich weiß nicht, ob er eine Hochbegabung hat, aber er hat auf jeden Fall eine sehr große Neugierde, was Lernen angeht, dass das nicht mit einem mangelnden sozialen Skill einhergehen muss. Wenn das gut gefördert ist, entdeckt wird, unterstützt wird, dann kann ein Kind sehr wissbegierig sein, eventuell eben auch hochbegabt und trotzdem auch total toll soziale Kontakte aufrechterhalten. Und es gibt da so viele Vorurteile in beide Richtungen. Und es ist wirklich total spannend, sich da ein bisschen mehr zu belesen oder zu hören. Also es gibt auch da wirklich ganz viele Artikel und Podcast-Folgen dazu. Ich gucke auch noch mal, ob ich da was finde, was irgendwie ganz spannend wäre. Ich merke gerade, guck mal, ich rede darüber, wie klug mein Kind ist. Und dann sehe ich, meine Aufnahme ist total verschmutzt, weil da Make-up-Reste auf meiner Kamera sind, auf der Selfie-Kamera vom Handy. Leute, also von mir hat es nicht. Ja, und ich bin aber jetzt auch wirklich, ich habe auch wirklich immer Angst, dass wir ihn überfordern, weil beim Fußball wurde er dann auch hochgestuft, einfach weil er hat ganz am 30.12. Geburtstag und kommt immer, er ist immer der Jüngste von allen. Und jetzt musste er beim Fußball, war er immer der Älteste, weil er halt eine Gruppe weiter runter war. Und jetzt wusste ich, okay, jetzt kommt er in die Fußballgruppe, in die er eigentlich gehört, aber auch, die ist auch viel stärker. Dann kommt er in eine höhere Klasse und nebenbei spielt er ja auch noch Schach. Also richtig krass viel. Und da habe ich schon so ein bisschen Sorge. Also ich merke es jetzt auch schon so ein bisschen. Also wir stufen es jetzt auch schon ein bisschen runter mit dem Schach. Jetzt habe ich immer gefragt, ob er noch eine Fremdsprache lernen will. Man kann auch eine Fremdsprache dazu nehmen. Da meinte er auch, nee, lass mal, Mama. Gott sei Dank. Oder es gibt so ein Heureka-Wettbewerb, kennst du den, so in der Schule? Heureka, spricht man das eigentlich aus?
Heureka, ne?
Heureka. Ich glaub, das ist richtig gesagt, ja. Und da habe ich auch gefragt, weil normalerweise wollte er das immer machen, weil er auch so sehr, er möchte immer sehr auch zeigen, ja, er kann das und so. Und da hat er auch, da war ich richtig stolz auf ihn gestern, meinte er, nee, habe ich keine Lust drauf. Und es ist total gut, dass er das so kann. Aber ich muss jetzt wirklich auch zwischen, ich hatte mich mit anderen Eltern unterhalten, deren Kinder auch hochgestuft wurden, eine Klasse. Und die haben gesagt, die sagen das ganz oft nicht so, sondern man muss wirklich ins Gespräch gehen mit den Kindern und zwischen den Zeilen lesen, wie geht's ihnen jetzt. Ja. Und wir haben jetzt ein neues Ritual angefangen. Wir machen jetzt immer eine halbe Stunde mit Tee. Und manchmal gibt's auch schon Lebkuchen.
Sehr gut.
Gehen entweder mein Mann oder ich mit ihm ins Zimmer und dann quatschen wir einfach. Und gucken uns vielleicht auch mal an, was hat er in der Postmappe. Oder man guckt doch mal, gibt's ihm die Hausaufgaben. Normalerweise haben die eigentlich nicht so viele Hausaufgaben in der Schule. Aber wir quatschen einfach. Und dann frage ich ihn auch so, und wie läuft's so mit deinen Mitschülern, Mitschülerinnen und so. Und dann versuchen wir da durchzuhören irgendwie, wie geht's ihm. Und wir wissen halt, wir müssen ihn jetzt da ganz, ganz engmaschig begleiten. Und das ist so krass aufregend und mein ganzer Kopf dreht sich eigentlich die ganze Zeit immer nur darum.
Das verstehe ich und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so anhalten, bis man so eine Art Routine gefunden hat, ne?
Ja.
Es ist halt sehr viel Neues auf einmal.
Ja, und dann denke ich mir immer, ich wäre so überfordert. Also ich bin ja, wenn ich schon so überfordert bin, muss es ihm dann erst gehen?
Aber es ist so schön, weil da ist wieder das, was wir auch gestern in diesem Podcast besprochen haben, dass es eben auch darum geht, den Kindern Vertrauen entgegenzubringen. Das Vertrauen darauf, dass man sie was fragt und sie auch ganz genau für sich einschätzen können in dem Moment, was ist für mich okay und was ist nicht okay, weißt du? Also, dass ihr ihn fragt, möchtest du eine Klasse überspringen? Und er die Möglichkeit hat zu sagen, ja oder nein.
Ja, aber ich weiß nicht, jetzt denke ich mir halt auch, also es war von Anfang an klar, er will das. Mhm. Also das wollte er wirklich. Und dann kam er am ersten Tag und dann musste er was abschreiben von der Tafel. Und das ist so das Hauptding. Also Mathe ist überhaupt kein Problem, Lesen ist kein Problem. Das ist alles wirklich easy für ihn. Aber Schreibschrift ist eine Übungssache, eine Feinmotorik-Sache. Und Schreibschrift wird eigentlich in der zweiten Klasse bei uns gelehrt. Und er hatte das halt schon, das war eh ganz toll, in der ersten Klasse haben sie ihm schon andere Arbeitsblätter gegeben, dass er vorarbeiten konnte. Und da sollte er abschreiben und dann habe ich so versucht zu lesen, konnte ein Wort nicht lesen und dann meinte er gleich so, oh Mama, es ist doch schwieriger, als ich dachte und guck mal, ich mache so viele Fehler. Und das war für mich so, oh Gott, nein, ich hoffe, dass er das nicht, wir müssen da so aufpassen, dass wir da keinen Leistungsdruck ausüben. Ja. Und diese Balance zwischen, ihm Vertrauen, natürlich, da gibt es keine Balance, wir bringen ihm Vertrauen entgegen, aber manche Sachen kann er vielleicht trotzdem noch nicht so gut einschätzen.
Ja, aber da geht er ja mit ihm ins Gespräch. Also weißt du, ihr sitzt ja dann zusammen und sagst, ja, das war ja deine Entscheidung, tschüss.
Schade, das hatte ich so vor, finde ich voll geil.
Du redest ja dann noch mit ihm und sagst, okay, also wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du aber auch bedenken, das und das. Ne? Also man redet ja dann auch weiter. Und ich meine, klar, mit der Schreibschrift, aber die Übung hat er jetzt noch nicht, weil ihm das zweite Jahr im Grunde ja dann fehlt. Aber mein Gott, das wird sich auch alles ergeben.
Ja, ich
und es ist einfach auch für diese Kinder auch schwierig, auch mal zu verstehen oder zu sehen, auch ich mache Fehler, auch ich kann mal was nicht und das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, das glaube ich auch. Also das war nämlich auch ein ganz großer Knick. Am Anfang des Jahres hat er bei einer großen Schachmeisterschaft mitgemacht, wo die Besten der Besten dabei waren. Und dann war er plötzlich traurig, weil er nicht unter den Top 10 war. Und meint, er gibt jetzt Schach auf, er will nicht mehr, weil er kann es ja eh nicht.
Ja.
Und das natürlich für Kinder dann zu merken, es fällt ihnen nicht alle, also es gibt auch andere, die so sind. Ja. Das ist natürlich, auf der einen Seite ist das super gut und wichtig für die Kinder. Auf der anderen Seite ist es für die auch erstmal total krass, weil das sind sie nicht gewöhnt.
Ja.
Ich glaube, alles in allem wird das schon die richtige Entscheidung gewesen sein, besonders weil er es selber wollte. Und genau wie es auch bei deiner Tochter war, dass wenn sie gefördert werden beziehungsweise begleitet werden in ihren individuellen Bedürfnissen, dann sollte man das annehmen. Das ist der beste Weg.
Ja.
Also,
ja. Es ist einfach wichtig, dass diese Kinder oder überhaupt alle Kinder begleitet werden, dass sie individuell auch begutachtet, hört sich so komisch an, aber dass man die auch einfach auf dem Schirm hat und dass da keins durchs Raster fällt.
Aber es ist halt so schwer, ne?
Es ist total schwer, aber das ist einfach, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach auch deren Job.
Von den Lehrern und Lehrerinnen?
Ja, also von, naja, sind nicht alle geschult, aber dann müssen sie sich jemanden an die Schule holen, der dann ein Auge drauf hat.
Ja.
Oder sie müssten dann eben mit Instituten zusammenarbeiten. Das gibt es ja alles. Also warum muss man das so trennen? Wenn das ja vorkommt, das ist ja jetzt nicht so, als wäre ja dein Sohn der Erste und meine Tochter die Erste. Es gab mich ja auch.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Und das sollte einfach alles mittlerweile Standard sein, dass das an den Schulen begleitet wird.
Ich bin gespannt, wie das ist, wenn unsere Kleinen eingeschult werden und was sich dann bis dahin alles getan hat.
Ja.
Ne?
Ja, und was da wieder für Hürden auf uns zukommen. Ne? Ich meine, vielleicht kann mein Sohn schneller rechnen, als ein Pferd rennt, so wie mein Mann.
Ja, kann der das der, auch so schnell? Der ist auch so
unglaublich.
Gut, ne?
Ich habe gesagt, Gott sei Dank habe ich diesen Mann getroffen.
Ja, ihr ergänzt euch gut.
Ja, ich bin emotional sehr intelligent und er kann super rechnen.
Ja, das ist bei uns auch so. Ich denke mir auch immer,
ja, also man kommt auch durchs Leben, wenn man jetzt kein Matheprofessor ist, ja?
Ja, absolut. Du kommst auch durchs Leben, wenn du keine Schreibschrift die ganze Zeit so pusheln kannst. Wer kann das denn heute noch? Das
irgendwann hören die Sohn sowieso auf, Schreibschrift zu schreiben, weil es ja nicht mehr so cool ist.
Ja, eben.
Oder das
ganze Geschnörkele, genau. Und gestern beim Elternabend war es auch ganz spannend. Da hat auch jemand nochmal gesagt, da war ein Lehrer, der ist seit 20 Jahren an der Schule und der hat dann gesagt, wenn ich Ihnen einen Tipp mitgeben kann, das ist der Englischlehrer, das ist alles so ein bisschen bilingual in der Schule, und wenn ich Ihnen einen Tipp mitgeben kann, dann ist es so, dass, ich kann es nicht, hör wieder auf, achten Sie darauf, dass die Kinder nicht jetzt schon in der dritten Klasse irgendwie, die sind jetzt gerade noch geschützt vom Handy und von sozialen Medien und so. Und dass er in seinen 20 Jahren und wie sich das auch entwickelt hat, wirklich Probleme erkannt hat bei den Kindern. Mhm. Soziale Probleme und Konzentrationsprobleme und so, wenn die zu lange am Handy sind. Das fand ich nochmal echt krass, das nochmal von jemandem zu hören, der so, weil man weiß das ja, Medienzeit reduzieren und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber die sollen ja auch damit aufwachsen, weil das ist ja später auch normal. Aber dass das natürlich in einem Wachstumsprozess da irgendwie noch was hemmt.
Total. Also es ist ja auch so, dass ich finde, dass das auch ein Fach wäre, was dringend notwendig ist an Schulen.
Habt ihr, wir haben Medien seit Klasse 1.
Nee, das haben wir nicht gehabt. Haben wir nicht gehabt. Es ist einfach auch krass, was sich die Kinder teilweise auf dem Schulhof auf ihren Handys angucken.
Oh ja.
Also, und das ist auch so eine Sache. Eltern müssen da auch viel mehr in die Pflicht genommen werden, ihre Kinder auch davor zu schützen. Und das kannst du nicht anderen überbügeln. Die können vielleicht dann auch die begleiten und es kann solche Fächer wie Medien geben. Aber Eltern müssen einfach verstehen, dass die sozialen Medien absolutes Gift ist für ihre Kinder. Ja. Die haben eigentlich nichts da drin zu suchen, bis sie vielleicht 16, 17 sind. Ja, also da muss ich sagen, gab doch jetzt in irgendwelchen Ländern, haben sie das doch
ab 18
verboten.
Oder so, ne?
Ja,
oder
ich glaube, es gibt 16 oder
16,
17.
Genau.
Mhm. Und ich finde das gut. Ich meine, jetzt zuletzt ist jetzt zwar ein anderes Thema und hat jetzt nichts mit Hochbegabung oder mit irgendwelchen Schwächen zu tun, aber jetzt ist dieser Mann erschossen worden, dieser Charlie Kirk.
Ja.
Und die Kinder haben sich die Videos angeguckt.
Reingezogen, wie und, alles, ja.
Und was macht das mit einer Kinderseele?
Ja.
Also, und die sind ja da dran an dem Thema. Die beschäftigen sich ja mit solchen Figuren. Und dann sehen die sowas. Und was macht das mit einer Kinderseele? Also da müssen Mutter und Vater auch wissen, dass man eben sagt, nee, sorry. Und wenn du mir jetzt hier 100 Jahre wütend bist, es gibt es einfach nicht.
Ja.
Oder es ist eben nur begrenzt machbar und man muss diese ganzen Sachen, die man da mittlerweile auch einstellen kann, auch wirklich nachhalten. Und jetzt, finde ich, gilt auch die Ausrede nicht mehr, dass Eltern nicht wissen, was das so alles beinhaltet. Die benutzen selber jetzt schon so lange die sozialen Medien und wissen ja auch, was das für einen Impact hat.
Ja, absolut. Das stimmt. Wir haben keine Ausrede mehr. Es gibt da schon genug Case Studies. Wir sind selbst schon die erste Generation der Case Study, was es mit uns macht. Ja, ich finde es eigentlich auch statt dem, also wir haben tatsächlich jetzt bei Fritz, das war ja auch was Schwieriges, wir müssen denken, er ist ja immer noch jünger und wir möchten ihn jetzt aber trotzdem nicht immer dann von der Schule unbedingt abholen, wenn die anderen Kinder auch nach Hause gehen, weil es ist ja auch ein Grad. Wie können wir helfen, ihm auch sozial sich einzugliedern? Und er hat jetzt so eine Uhr, weißt du, eine Uhr, mit der man anrufen kann. Mhm. Da kann er aber nicht jetzt auf Social Media oder googeln oder irgendwas. Ja. Aber das ist für uns eigentlich, hat sich bis jetzt ganz bewährt, dass wir ihn erreichen können und er uns erreichen kann. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also es gibt ja auch Möglichkeiten. Man muss es, ja.
Ja, und man muss auch da mit seinen Kindern einfach im Gespräch bleiben und im Kontakt, ne? Und die sind ja nicht doof, die finden dann immer irgendwie ihre kleinen Wege. Aber wenn du an denen dranbleibst und wenn du denen auch aufzeigst, was das machen kann mit dir, wenn du solche Dinge siehst oder auch dich plötzlich mit anderen vergleichst und es hat überhaupt, also steht in keiner Relation zur Realität, dann, die sind ja nicht doof, die verstehen das ja auch.
Ja.
Aber sie müssen eben begleitet werden und es darf nicht so wie so ein erhobener Zeigefinger, es ist jetzt hier ein Verbot und ich rede nicht mit dir darüber, warum, sondern es muss einfach auch erklärt werden. Also ich glaube, wir haben viele Baustellen. Viele.
Deswegen, ich bin super dankbar, dass Christian van der Meer und ihre zwei Kollegen den Podcast machen. Wie gesagt, Bildungsbaustelle, wir packen den nochmal rein. Da geht's ganz viel um, was kann man besser machen in Schulen? Wie kann man Unterricht anders gestalten? Und dass man wirklich mal wegkommt von so alt eingesessenen Gedanken, die in uns nisten, wie Schule auszusehen hat, ne? Mhm. Ich finde es ganz spannend. Übrigens eine letzte Sache, die ich noch mal sagen wollte, von der ich nämlich auch nicht wusste, dass sie existiert, bis ich mich jetzt letzten Sommer damit beschäftigt habe. Es gibt so Begabtenklassen. Mhm. Hast du davon schon gehört?
Nee.
An manchen Schulen. Und ich weiß nicht, dafür habe ich mich zu wenig damit befasst. Deswegen, ich werfe das jetzt einfach nur raus. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß, also es geht, glaube ich, erst ab der 5. oder 6. oder 7. Klasse oder so los. Mhm. Und da sind dann alle super schlauen, wissbegierigen Kids sind dann in einer Klasse. Aber das ist irgendwie eine komische, ich weiß nicht, ich weiß von einem Kumpel, seine Tochter ist jetzt in so einer Klasse und meint, das tut ihr gut. Aber ist es nicht auch so eine komische Trennung? Ist es gut? Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch kein Urteil darüber gemacht. Ich wollte es nur mal rauswerfen, dass es das gibt. Wenn jemand sich informieren möchte, kann man das googeln. Ich habe es noch nicht gegoogelt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wow, gut, dass ich den Podcast mache mit dir.
Ja, es ist spannend auf alle Fälle. Ich meine, es ist wahrscheinlich, es findet auch ein anderes, also eine andere Dynamik in diesen Klassen statt, ne? Dadurch, dass die auch alle dann eher so auf einer Wellenlänge wahrscheinlich sind. Und ich meine, wie traurig wäre das, wenn du der Einzige bist in so einer Klasse oder es gibt dann vier. Entschuldigung, ich trommel hier die ganze Zeit auf den Teppich.
Ich habe Maria nämlich schon bei der letzten Folge gesagt, ich höre das immer auf meinen Kopfhörern, wenn du gegen den Ding trommelst.
Ja, das tut mir leid, aber ich höre gar nichts jetzt auf Kopfhörer. Hörst du was?
Ich höre was. Warum hörst du dich nicht?
Ich weiß es. Ah, jetzt höre ich mich wieder. Vielleicht bin ich wieder zu weit weg, ne? Naja. Tut mir leid, Maureen. Tut mir wirklich leid. Nee, aber vielleicht ist es, also es wäre ja traurig, wenn man der Einzige oder die Einzige ist in so einer Klasse, die normal in Anführungsstrichen ist. Da fühlt sich ja auch miserabel.
Ja.
Was, wenn es dann so ein Austausch ist? Also es gibt ja auch so dieses Schülerunterrichten, Schüler.
Oh, das finde ich ja so cool.
Und du lernst doch auch besser mit einem
Gleichaltrigen oder so. Ja, als mit einem Gruppenarbeit und so.
Die haben auch eine ganz andere Herangehensweise. Und vielleicht kann derjenige sich auch viel besser dann in dich hineinversetzen. Also das würde ich schön finden, weißt du?
Ja, stimmt. Das ist schön. Stimmt, ja, sowas eigentlich mehr. Oh je, hier, 20% Batterie auf meinem Handy ist ein Zeichen.
Ach du lieber Gott.
Wir, vielen Dank, dass ich mein Herz ausschütten konnte.
Ja, ich dir auch.
Und euch allen, die hier zugehört haben. Wir freuen uns natürlich auch über eure Erfahrungsberichte. und Meinungen, Anregungen und Nachrichten überhaupt. Ne?
Ja, macht's gut, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche.
Tschüss.